Deutschlandfunk Kultur, Rang 1.
Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, so lautet der Titel des umfangreichsten Werkes der jüdischen Philosophin und Politologin Hannah Arendt. Eine fast tausendseitige, weit ausholende Suche nach den Wurzeln von Antisemitismus und Imperialismus, geschrieben Ende der 40er Jahre in Arendts New Yorker Exil. Das Buch gilt zwar als moderner Klassiker der politischen Theorie, aber taugt es deswegen auch als Vorlage für einen Theaterabend? Auf jeden Fall findet das Performance-Kollektiv And Company & Co. und hat für seine Stückentwicklung Fake Youth junge Menschen aus Arendts Heimatstadt Hannover den Wälzer lesen und spielen lassen. Kommende Woche ist Premiere und ich habe Alexander Karschnier von And Company & Co. vor der Sendung gefragt, warum ausgerechnet dieser Text für eine Arbeit am jungen Schauspiel?
Ja, es gibt verschiedene Aspekte. Der Aspekt, der uns zunächst daran interessiert hat, warum wir auf das Buch gestoßen sind, war die Frage des Umgangs mit Flüchtlingen, also Geflüchteten. Da kann man das fast eins zu eins lesen, wenn man seit 2015 die Debatten verfolgt. Das war der Einstieg in dieses Buch und jetzt hat sich das enorm verschoben in der Zwischenzeit. Das Buch hatte ja auch so einen globalen Comeback nach der Vereidigung von Donald Trump als US-Präsident. War Amazon plötzlich in der Verlegenheit, dass sie das Buch gar nicht mehr schnell genug ausliefern konnten. Also es ist plötzlich zurück auf den Bestseller-Charts. Dieses berühmte Gespräch von Hannah Arendt mit Günter Gauss ist so ein YouTube-Hit geworden. Und das liegt natürlich an der Großwetterlage der politischen.
Jetzt operiert Hannah Arendt ja zum Beispiel in dem Buch ganz intensiv mit dem Begriff der Massen. Also vor allem jenen im Grunde ja parteipolitisch eher indifferenten Massen, von denen sie aber sagt, dass sie eigentlich den Aufstieg totalitärer Machthaber immer schon mitbegünstigt haben. Jetzt sind wir heute in einer Zeit, in der dieser Begriff so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Man spricht heute von sowas wie der Gesellschaft der Singularitäten, von einem großen Individualismus. Was kann man mit dem Begriff heute noch anfangen, mit dem Begriff der Masse?
Naja, das Beunruhigende daran ist, dass sie spricht ja von einer Masse von vollkommen isolierten und atomisierten Individuen. Und ich sehe ja eher eine Masse an Singularitäten, dass die Menschen halt ihre Bindungen verlieren, wie sie das beschreibt. Und das war sehr aktuell in ihrer Zeit natürlich, die noch sehr stark geprägt ist vom 19. Jahrhundert. Aber es gibt so einige Stellen, wo man fragt, okay, wann ist das geschrieben worden? War das jetzt in den 40er Jahren oder gerade eben jetzt? Also sie beschreibt da Auflösungen von Milieus, von Bindungen. Sie beschreibt ein Phänomen, was wir seit 20 Jahren als Politikverdrossenheit diskutieren, dass die Parteien es nicht mehr schaffen, vor allem die Jugend anzusprechen, deswegen Parteizugehörigkeiten erodieren. Das sind alle Phänomene, die wir so eins zu eins eigentlich gerade auch erleben.
Sie arbeiten ja jetzt mit jungen Menschen an diesem Projekt und man sagt, dass sich junge Menschen zurzeit wieder eigentlich stärker politisieren, als es bis vor einiger Zeit der Fall gewesen sein mag. Also wenn man zum Beispiel an sowas wie Fridays for Future denkt.
Ja.
Das ist die eine Seite. Hannah Arendt sagt aber zum Beispiel auch, dass diese Bewegungen abseits der nationalstaatlichen Institutionen für sie auch dazu tendieren, eben genau diesen Nationalstaat und die Institutionen des Nationalstaats aufzulösen und zu zersetzen. Ist das nicht auch eine Gefahr, wenn diese aktuellen Bewegungen so weit abseits zum Beispiel des etablierten Parteiensystems operieren?
Das ist natürlich viel breiter geworden, der Aktivismus von jungen Menschen. Und was natürlich hinzukommt und was für uns jetzt für das Stück einfach wichtig war, ist natürlich ganz andere technologische Bedingungen, als sie Hannah Arendt kannte, dass heute natürlich vieles im Internet seinen Anfang nimmt. Das ist natürlich eine neue Herausforderung. Was natürlich hängen bleibt von dem Buch bei der Lektüre ist, dass sie so dermaßen pessimistisch ist, was die Möglichkeit betrifft, die Menschenrechte für alle zu garantieren, ohne den Nationalstaat. Das ist wahrscheinlich wirklich die große Herausforderung, wie das zu organisieren sein wird.
Jetzt heißt ihr Projekt Fake Youth und will sich entsprechend auch mit den verbreiteten Fake News beschäftigen.
Genau.
Hannah Arendt spricht selbst einmal von der Einführung der Lüge als einem organisatorischen Mittel und benutzt so einen Begriff wie den der Wahllüge. Meint die Wahllüge?
Ich glaube, das war einer der Hauptgedanken, den sie verfolgt hat. Sie hat das erstens bemerkt, als sie in Nachkriegsdeutschland zu Besuch war. Da hat sie gemeint, eine der verbreitetsten Formen der Realitätsflucht der Deutschen sei, dass sie Tatsachen behandeln wie bloße Meinungen. Das hat sie schockiert. Also so, man kann über alles diskutieren und wenn man sagt, nee, also Deutschland ist in Polen einmarschiert, man sagt halt deine Meinung. Also das war, das fand sie, glaube ich, wirklich, da öffnet sich der Abgrund, wenn alles so relativiert wird. Und dann kam sie eben darauf, dass dann so ein Vakuum entstanden ist und der Nationalsozialismus eben eine Antwort auf dieses Vakuum war, was sich davor in der Zwischenkriegszeit ausgebildet hat. Und davor hat sie Angst, weil das die Möglichkeit eben für diese teuflischste Variante des Lügens entwickelt, wie das Wahrlügen. Und das ist etwas, das die Aktualität von Hannah Arendt eben auch begründet, dass man plötzlich anfängt, durch eine Hannah Arendt-Brille bestimmte Aussagen zu verstehen. Und man denkt, nee, da geht es gar nicht darum, einen Tatbestand zu benennen oder so, sondern in Wirklichkeit ist das eine verklausulierte Ankündigung, was jemand vorhat. Wir haben viele Kommentatoren gefunden, die über Trumps Rhetorik sprechen. Ich meine, dass der Mann notorisch lügt, ist bekannt. Irgendjemand hat mal versucht, das auszurechnen, hat gesagt, 78% aller Aussagen sind falsch. Also eigentlich ist er, wenn er mal die Wahrheit sagt, ist das ein Ausrutscher. Das ist eigentlich ein notorischer Lügner, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern wenn er solche Sachen sagt wie Hillary Clinton hätte 5-6 Millionen illegaler Wähler gehabt, die sie gewählt hätten, dann will er gar nicht damit einen Tatbestand benennen, sondern er hat vor, diesen Menschen das Wahlrecht zu entziehen. Das ist sozusagen das Verständnis von prätotalitären Strukturen, die plötzlich wieder für viele Leute auch in den USA aktuell geworden sind. Und deswegen liest man dort auch wieder viel Hannah Arendt. Und ich finde, man kann viel der politischen Rhetorik hier auch verstehen, wenn man das Buch erstmal gelesen hat.
Wenn man das jetzt mal zurückknüpft ans Theater, das Theater hat auch ein besonderes Verhältnis zur Lüge, das als Ob des Theaters.
Ja.
Die Imagination.
Wir dürfen das sozusagen im Theater.
Inwiefern ist dieses Wahrlügen am Theater vielleicht auch ein Gegengift zum Wahrlügen in der Politik?
Das ist sozusagen die Arbeitshypothese. Wenn das in der Politik passiert, ist es brandgefährlich, aber es gehört eigentlich auf die Bühne. Wir können lügen, bis sich die Bretter, die die Welt bedeuten, biegen. Das gehört einfach dazu. Und es gibt natürlich auch zwei Seiten von dem Fake. Also es gibt natürlich auch ein Faken, was empowernd wirken kann. Es gibt ja die Musiker und Musikerinnen, sagen sich mal, fake it until you make it. Und das gilt natürlich auch gerade für junge Leute, die Theater spielen. Und sie hat das aber auch ganz deutlich gesehen. Also die Wurzel der Lüge, aber auch des politischen Handelns, das ist einfach dieselbe Wurzel, wie man damit umgeht. Das war, glaube ich, für sie eine knifflige Sache, über die sie bis zu ihrem Lebensende nachgedacht hat.
Jetzt verspricht der Abend in seinem Ankündigungstext, er würde vergnüglich werden. Arendts Text kann man mit vielen Adjektiven beschreiben. Vergnüglich wäre nicht das Erste, das mir dazu einfiele. Was wird auf der Bühne denn zu sehen sein, dass das Ganze so vergnüglich macht?
Ja, wir haben das spielerisch auch dadurch aufgezogen, dass wir sozusagen so eine Hannah-Arendt-Challenge begonnen haben, so wie man sie vielleicht auch im Internet machen würde. Also wir haben als Requisiten für alle dieses dicke Buch bestellt, das ja auch wirklich sehr schön ist, liegt gut in der Hand, es ist auffällig und haben gesagt, okay, dieses Buch nehmt ihr jetzt überall mit, außer unter die Dusche und lebt mit diesem Buch. Nimmt das mit in die Schule, schlaft in diesem Buch, nimmt das mit im Bus und das hat sie seine Eigenleben entwickelt. Also wir haben dann plötzlich angefangen auf Instagram sozusagen diese Geschichte zu dokumentieren, haben sich selber dazu verabredet, Fotos zu machen und haben aus dem Buch gemeinsam gelesen. Und natürlich haben wir die ganze Zeit ihnen gesagt, na, ihr müsst das Buch natürlich nicht ganz gelesen haben und so. Und das hat sie natürlich provoziert. Und viele haben angefangen, wirklich viel in diesem Buch rumzulesen. Wir wollten natürlich auch nicht das Buch benutzen, um Angst zu schüren. Man will eigentlich Hoffnung versprühen. Und diese Hoffnung kriegt man eigentlich bei Hannah Arendts Buch nur ganz zum Schluss. Auf den allerletzten Seiten plötzlich spricht sie von Macht. Und meint aber mit Macht eben keine Herrschaft, sondern was anderes. Und das ist das, was sie dann in anderen Büchern später noch weiterentwickelt hat. Also das, was passiert, wenn Menschen zusammen handeln. Das war der Grundgedanke oder auch der Spirit einfach von diesen Proben und von dieser Arbeit mit den jungen Leuten, dass man gesagt hat, das Wichtigste ist erstmal, dass wir zusammen auf der Bühne handeln und gemeinsam etwas ausdenken. Also auch die kollektive Imagination schärfen und uns erstmal unsere eigenen Verschwörungstheorien ausdenken, unsere eigenen Fakes. Und da war es natürlich auch spannend für uns zu sehen, was sind die Sachen, die jetzt gerade junge Leute bewegen. Das ist sehr viel Fridays for Future, also wo sie richtig aktiv wurden, war, als dann die AfD irgendwie eine Demo von Schülerinnen und Schülern gefaked hat oder gefälscht hat, jetzt sozusagen die Pappschilder, die sie hochgehalten haben, verändert im Internet, also mit Photoshop und haben Rechtschreibfehler reingebaut und haben gesagt, das passiert, wenn man freitags nicht zur Schule geht. Das hat die empört, aber gleichzeitig auch belustigt. Und es war interessant zu sehen, dass gerade dieses Thema Fake und Lügen, das war total das Verständnis der jungen Leute von Klimawandel. Leugnerinnen und Leugner, die wollen einfach keine Fakten wahrnehmen. Das war sozusagen für sie ganz klar. Nee, das ist doch, was Hannah Arendt meint. Leute, die keine Fakten wahrnehmen wollen, die sagen, es ist halt deine Meinung, glaubst, die menschgemachte Erderwärmung gibt's nicht. Das hat mir wiederum Hoffnung gemacht. Dachte ich, okay, the kids are alright, die haben schon ihren eigenen Zugang und können mit diesen Sachen schon auf ihre eigene Art und Weise umgehen.
Bekämpft man den Fake, der so stark auf Affekten aufbaut, am besten mit einem Gegenfake?
Das ist so eine Frage. Also manchmal ist auch die gute alte Aufklärung natürlich gefragt. Das Schwierige an den Fakes ist natürlich diese Mischung zwischen Fakt und Fiktion. Ja, und das sagt ja auch Hannah Arendt immer. Sie ist ja da ziemlich klar und straight, dass sie sagt, am Anfang ist es nur eine Meinung. Wenn diese Meinung aber plötzlich so eine willkürliche Setzung wird, auf die alles andere aufbaut, was man dann so gnadenlos schlussfolgert daraus, das ist dann eine Ideologie, dafür müsst ihr euch hüten. Das war eigentlich ziemlich klar. Also wir haben gerade dieses letzte Kapitel wirklich intensiv zusammen gelesen und ich finde das auch unglaublich an Hannah Arendt, wie verständlich sie dann doch ist. Ja, also auch die jungen Leute sagen, also das ist ja auch nichts misszuverstehen, das ist doch eigentlich sehr deutlich. Das hätte sich auch kürzer fassen können, aber eigentlich alles ganz gut nachvollziehbar.
Junge Menschen lesen Hannah Arendt und finden alles gar nicht so kompliziert. Alexander Kaschnia vom Kollektiv & Company & Co. über die Stückentwicklung Fake Youth. Die basiert auf Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft und ist zu sehen ab dem 24. April am Staatsschauspiel Hannover.